Was kommt nach dem 100. Geburtstag Sais? Teil 2. Satyajit Sailian. Als ich also eines Tages in Kodaikanal war, es war spät in der Nacht, um Mitternacht. Ich lag auf dem Boden, Swami schlief auf dem Bett. In Kodaikanal ist es ziemlich kalt. Also wisst ihr, er deckt sich ganz zu, sogar sein Kopf ist zugedeckt. Nur das Gesicht ist frei. Und er liegt eingekuschelt da. Und ich lag da und hatte einen Traum. Und in dem Traum sah ich Shirdi Baba in einem Raum sitzen. Und ich, meine Perspektive ist von hinter dem Vorhang. Hinter dem Vorhang kann ich Shirdi Baba dort sitzen sehen. Sein Stirnband war da, aber seine Juppa hatte er ausgezogen, richtig? Und als ich das sah, ohne die Juppa, konnte ich sehen, dass er Blasen auf dem Rücken hatte. Sein ganzer Rücken ist mit Blasen übersät. Und da ist ein Anhänger, der ein Tuch ins Wasser taucht und damit sanft Swamis, Shirdi Babas, Rücken abwischt. Und es roch stark nach Desinfektionsmittel. Wisst ihr, in Indien nennt man ihn Dettol, diesen Geruch. Und ich sah das einfach und stand dahinter. Mir wurde klar, dass ich eine Frau bin. Und ich stand hinter dem Vorhang und fühlte diese Qual und sagte, Swami, nur weil ich eine Frau bin, kann ich dir nicht dienen, Swami. Genau, warum bevorzugst du Männer so sehr? Genau diese Qual zu sagen, warum kann ich dir nicht dienen? Genau diese Qual der Frau. Und ich war dort. Der Traum war vorbei, ich öffnete meine Augen. Der Geruch von Dettol war immer noch sehr stark. Ich bin tatsächlich am nächsten Morgen hinuntergegangen und habe den verantwortlichen Herrn gefragt, Sir, ist eine Flasche Dettol oder so etwas zerbrochen? Wir konnten es oben riechen. Es war so intensiv. Ich dachte, dass es wahrscheinlich an dem Dettol lag und dass der Verstand daraus Träume erschafft, weil dieser Duft herüberkam. Es gab keins, nein. Satyajit, es gab so etwas nicht. Und ich erinnere mich, als ich hinschaute, als ich gerade aufgewacht war, öffnete ich meine Augen und ich schaute Swami an. Swamis Hand aus der Decke. Er zieht die Decke weg. Seine kleine Hand kommt heraus und wieder geht sie zurück. Ich werde das nie vergessen. Dieses Bild sind so liebenswert, so schön. Das war 1997 und ich war noch ein Schüler und durchlief diesen intensiven Prüfungsprozess. Das war eine Zeit, in der Swami gedroht hatte, mich wegzuschicken, mich rauszuwerfen. Diese Drohung, rausgeworfen zu werden, hängt immer wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der Schüler. Also keine Sorge, stimmt's, Arvind? Das lag daran, dass es in Kodaikanal meine Aufgabe war, während Swami zu Abend aß, schnell drinnen etwas hinunterzuschlingen. Frau Ratanlal gab mir einen Teller, ich schlang alles hinunter, eilte dann hinauf, zog eine Kurte an und ging in Swamis Zimmer. Und dann beendete Swami das Abendessen mit all den anderen Jungen, kam dann herauf und kam herein. Er wollte wieder nicht, dass die Jungen sehen, dass Satyajit den Vorzug erhält, drinnen zu sein. Also musste ich drinnen sein, bevor die Jungen hochkamen. An diesem Tag hatte ich wie üblich schnell alles hinuntergeschlungen, war hinaufgerannt, hatte mich umgezogen und als ich herauskam, konnte ich die Jungen reden hören. Jungen reden nie. In Kodaikanal reden Jungen nie, denn, wisst ihr, man hört nur Swamis Stimme. Und ich hörte die Jungen reden. Als ich dann aus dem Badezimmer kam, sah ich alle Jungen im Obergeschoss. Ich war schockiert, denn das bedeutete, dass Swami bereits hochgekommen war und das Zimmer betreten hatte und ich stand immer noch draußen. Die Tür öffnete sich und alle Jungen, oh, Swami ist da, Swami ist wieder da. Hey, mit eingezogenem Schwanz schlich ich mich rein und ging hinein. Du hast zu viel Ego. Lasst mich nicht auf eine wörtliche Übersetzung eingehen. Du hast zu viel Ego. Ich werde dich rauswerfen. Ich sagte, nein, Swami, bitte. Morgen früh werde ich deine Tickets buchen und dich wegschicken. Ich sagte, nein, Swami, bitte, Swami, tu das nicht. Ich war in diesem Moment wirklich besorgt, aber gleichzeitig wusste ich irgendwie, dass es kein so großer Fehler war. Ich meine, ich hatte mich nicht verspätet. Ich weiß nicht, woher ich den Mut genommen habe. Am nächsten Tag musste ich Swami das sagen und ich sagte, Swami, ich hatte keine Angst. Swami, ich hatte keine Angst, Swami. Ich sagte, Swami, als du mich gestern so scharf angesprochen hast, hatte ich keine so große Angst. Das erzähle ich Swami. Und Swami sagt zu mir, aber du hast doch geweint, oder? Du hast so schön geweint. Seht ihr, diese Beziehung, das war für mich ein Moment, in dem sich Daivabhiti in Daivapriti verwandelte. Bis dahin haben wir doch immer Angst vor Gott, oder? Gott ist eine furchteinflößende Gestalt, weil wir voller Negativität sind. Wir sind voller Sünden. Also projizieren wir das, diese Angst, dass man die Sünde fürchten soll. Aber wir projizieren die Angst auf Gott und wir verstecken uns vor Gott. Wir verbergen unsere Geheimnisse vor dieser reinen Quelle. Und das wurde für mich zu Daivapriti. Aber dennoch war diese Antwort für mich nur eine Teilantwort, nämlich darauf, wer ich war. Warum kam ich so spät? Nun, das ist etwas, das ich bisher in keiner meiner Reden in den letzten 15 Jahren erwähnt habe. Ich spreche erst jetzt darüber, weil ich in den letzten 3 Monaten so viel Klarheit über diese Dinge gewonnen habe. Und zwar nur, weil ich immer mehr zu meditieren begonnen habe. Es war ein wunderschöner Morgen, an dem sich dieses Sadhana in den letzten 3 Jahren vertieft hat. Mein Sadhana hat sich sehr vertieft. Ich bin vom Karma-Marga zum Jnana-Marga übergegangen. Diese Freude, den Atem zu finden, die Freude, jeden Morgen früh zu sitzen und den Sonnenaufgang zu beobachten. Wisst ihr, durch Swamis Gnade gibt es ein wunderschönes 8-stöckiges Haus in Gurgaon, an einem Ort, der eigentlich als sehr verschmutzt gilt in Delhi. Ich liebe ihn. Für mich ist er mein Prashanthi Nilayam geworden. Jeden Morgen sehne ich mich danach, hinzugehen, um mich auf meine Yogamatte auf den Balkon zu setzen, den Sonnenaufgang zu betrachten und die Atemübungen zu machen. Und wenn ich diesen Ort sehe, für mich ist Gurgaon, das eigentlich Gurugram heißen sollte, richtig. Es ist Gurugram. Das war der Ort, der von Dhritarashtra an Dronacharya übergeben wurde. Und Bhishma hatte dafür gesorgt, dass diese Stadt dem Guru Dronacharya übergeben wurde, der der Guru aller Pandavas und Kauravas war. Das ist der Ort, er heißt Gurugram, das Dorf des Gurus. Und für mich ist dieser Ort so bedeutungsvoll geworden, weil er Erinnerungen an die Vergangenheit weckt. Das liegt daran, dass Swami damals weit zurück im Jahr 1998 oder 99 unter einigen meiner Klassenkameraden saß. 3 oder 4 von ihnen waren nach Brindavan gekommen. Es war wieder bei dieser Sache in Brindavan. Er hatte es mir nie erzählt, aber zu ihnen sagte er: Hey, wisst ihr, wer dieser Typ früher war? Er war Satyaki, sein Name ist Satyaki. Satyaki war ein Krieger zu Krishnas Zeiten und er gehörte zu Krishnas Sippe. Und Swami sagte, er sei Satyaki. Ich war überrascht, dass Swami das anderen über mich erzählte. Ich dachte: Swami, wir haben darüber noch nicht gesprochen. Warum? Warum diesen anderen? Das war meine erste Reaktion. Und er sprach mit diesen Jungs. Er war wie ein Schatten an Krishnas Seite. Er war immer wie ein Schatten an Krishnas Seite. Das einzige Detail, das er zu diesem Zeitpunkt genannt hatte, war, dass nach dem Krieg, nach dem Kurukshetra-Krieg, als die Pandavas siegten und Yudhishthira zum König gekrönt wurde, Arjuna die Verantwortung als Oberbefehlshaber hatte. Er hatte die militärische Verantwortung und er blieb in Hastinapura und Krishna kehrte zurück. Was glaubt ihr, wer bei Krishna war? Was glaubt ihr, wer in den nächsten 36 Jahren bei Krishna war? Es war Satyaki. Er stellt klar, das war mein erstes Jahr bei Swami, als ich dort war. Und er schaffte einen Kontext, in dem er sagt, das ist nicht die Pflicht, die du in den nächsten 13 Jahren hast. Das wusste ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er hat festgelegt, nicht jetzt. Es ist eine 5000 Jahre alte Pflicht. Du führst diese Pflicht nur fort, dass ich Satyaki bin, dass du die ganzen 36 Jahre lang als Begleiter dabei warst. Für mich war das nicht das Wichtigste. Ich hatte das Mahabharata gelesen und ich wusste, für mich war die Frage, die sich zu diesem Zeitpunkt stellte, in meinem jungen Geist, die, was mache ich hier nach 5000 Jahren, richtig? Die Frage dreht sich immer um Befreiung. Ich meine 5000 Jahre. Och, ich bin immer noch hier. Und dann frage ich mich, was habe ich falsch gemacht? Warum? Was habe ich getan? Welche Sünde habe ich begangen? Das wurde selbst nach 5000 Jahren zu meiner Obsession. Und dann habe ich weitergelesen. Ich ging damals ins Internet und suchte ein bisschen. Das Internet war nicht so leicht zugänglich. Ich hätte mir Bücher über das Ramayana besorgen sollen. Ramayana-Bücher, Mahabharata-Bücher von Kamala Balasubramaniam über das Mahabharata und ich las und durchforstete sie nach Satyaki. Und mir wurde klar, dass Satyaki derjenige war, der den ersten Schlag ausführte, nachdem 36 Jahre vergangen sind und der gesamte Yadava-Clan, Krishnas gesamter Clan, vernichtet wurde. Sie bekämpften sich untereinander und werden vernichtet. Satyaki ist derjenige, der als erster Kritavarma den anderen König tötet. Für mich wurde das zur Angst und ich sagte, Swami, ist es deshalb, dass ich immer noch hier bin? Seit 5000 Jahren? Seht ihr die Verwicklung des menschlichen Geistes? Und tagelang habe ich Swami nun mit Fragen gelöchert, nicht wahr? Es wurde so, dass ich, sobald ich die Gelegenheit hatte, ich dies fragte und jenes fragte. Swami sah, dass ich von dieser Frage besessen war. Und er sagte, glaubst du, dass irgendjemand in seiner Nähe eine Handlung ausführen würde, ohne Krishnas direkte Zustimmung? Verstehst du? Das gab mir so viel Frieden zu sagen, okay, das ist alles ein göttliches Drama. Das ist alles ein göttliches Drama. All das Blutvergießen, ob er sich nun hin und her wälzte und Ravanas Blut an sich hatte, das war für jene Zeit richtig. Ob es nun das Massaker war, das während des Mahabharata-Krieges geschah, oder das Massaker, das während der Yadava-Säuberung geschah, es war zu jenem Zeitpunkt richtig. Und es begann Sinn zu ergeben, wie dieser Prema-Avatara, dieser Avatar, der gekommen ist im Ramayana, befand sich der Feind in einem anderen Land, richtig? Ihr wisst das, also musste Rama den ganzen Weg nach Lanka gehen und den Feind vernichten. Im Mahabharata spielte sich alles innerhalb der Familie ab. Innerhalb der Familie gab es Probleme. Aber jetzt sind die Feinde in unserem Inneren, die Arishadvargas. Ihr beide habt über die Arishadvargas gesprochen, die 6 Todsünden. Die Feinde sind im Inneren. Der Kampf des Satyasai-Avatars ist ganz und gar innerlich. Es gibt keine Reinigung, die äußerlich ist. Die Reinigung ist ganz und gar innerlich. Und für mich wurde dies zu einer Meditation, einer ständigen Meditation. Aber was in den letzten Jahren passiert ist, ich hatte das vergessen. Wisst ihr, das war keine große Erinnerung in meinem Kopf, die wir hatten. Ich habe darüber nachgedacht. Ich hatte das Kapitel abgeschlossen. Und doch, vor vielen Jahren, als ich gerade nach Bangkok aufbrechen wollte, ich hatte meinen Posten bei Karkinos gekündigt. Das war eine Arbeit in der Krebsversorgung, die ich gemacht hatte. Aber als ich die Gelegenheit bekam, wieder im Bildungsbereich zu arbeiten, eine Schule in Bangkok zu gründen, hatte ich angenommen. Und ich hatte noch etwas, einen Monat Zeit, um mit meiner Familie nach Bangkok zu reisen. Aber ich sagte mir, bevor ich gehe, möchte ich noch zwei oder drei inspirierende Orte besuchen, die ich früher während meiner Zeit bei Vidyavahini oft aufgesucht hatte. Und genau das tat ich. Ich war gerade dabei, nach Himachal Pradesh zu fahren. Dort gibt es eine wunderschöne Schule. Und ich hatte vor, dorthin zu fahren. Am nächsten Morgen, früh am Morgen, ging mein Flug. Und am Abend zuvor gab es zu Hause einen Stromausfall. Da wurde mir klar, dass es eine Herausforderung werden würde, wenn ich in der Nacht nicht schlafen würde. Also fuhren wir los und nahmen uns ein Hotel in der Nähe des Flughafens. Die ganze Nacht lang sah ich zu, wie Flugzeuge landeten und starteten. Es war eine wunderschöne Nacht, die ich dort verbrachte. Und während ich dort saß, schlief ich sehr unruhig. Ich wartete darauf, dass der Morgen kam. Und als ich einschlief, hörte ich einen der lautesten Rufe von Swami in meinen Ohren. Seine Stimme in meinem linken Ohr, daran erinnere ich mich noch ganz genau. Wach auf, Satyaki, wach auf, wach auf, wach auf, Satyaki, wach auf, Satyaki, wach auf. Das war der Ruf und ich stand auf. Und ich hatte beschlossen, dass ich mich an keinem Unsinn beteiligen würde, der zu diesem Zeitpunkt vor sich ging. Und ich sagte, Swami, lass mich in Frieden sein. Und ganz plötzlich weckt er mich auf. Wach auf, Satyaki, wach auf, Satyaki. Und warum ruft er mich mit diesem Namen? Warum hat er mich gerade in diesem Moment geweckt? Das war also mein Dilemma. Ich wusste nicht, was es war. Aber im Laufe der Tage begannen sich Visionen sehr deutlich abzuzeichnen. Also, was mir klar geworden ist, viele, viele Brüder, jüngere Brüder stellen immer wieder diese Frage: Was ist der Unterschied zwischen dem Verstand und dem Intellekt oder dem Atman, der hereinkommt? Mir ist klar geworden, dass, wenn der Verstand etwas erschafft, er es Zeile für Zeile erschafft, entweder durch Worte oder durch Bilder. Er baut es langsam auf und man muss es weiter aufbauen. Wie ein Künstler muss man es immer wieder tun. Aber wenn eine Vision kommt, ist es so, wie man sagt, das ganze Bild ist da. Nicht nur die Vision, sondern das Gefühl, die Empfindung, der Geruch, alles ist da. Es ist wie eine Erinnerung, die vergessen war und einfach wieder hochkommt. Und solche Dinge begannen bei mir zu passieren. Für mich ist die Beziehung zu Krishna, Satyakis Beziehung zu Krishna, eine Erfahrung aus der Ich-Perspektive, etwas, das ich noch nie gelesen habe. Man denkt bei Krishna immer an denjenigen, der die Rede hält, oder an denjenigen, der mit den Gopakis ist, der sich im Rasalila-Modus oder im Lehrer-Modus befindet, richtig? Die Visionen aber, die ich immer wieder habe, zeigen Krishna als den Krieger. Mit Krishna ringen, mit Krishna Schwertkampf üben. Aber das Bild, das sich am stärksten in meinem Geist festgesetzt hat, ist das, wie wir auf einem Hügel sitzen. Krishna liegt auf meinem Schoß, liegt auf Satyakis Schoß. Und beide lachen, lachen, lachen. Es ist fast schon vorbei. Die Sonne ist gerade untergegangen. Es ist auf einem Hügel und aus der Ferne können wir Laternen sehen, die Lampen einer ganzen Armee. Und wir beide lachen. Sowohl Krishna als auch Satyaki lachen. Und sie sehen Jarasandhas Armee. Jarasandha war der König, der Krishna angriff. Und Krishna war 17 Mal aus der Schlacht geflohen, nicht wahr? Er führte so etwas wie einen Guerillakrieg, denn dies war ein riesiges Königreich, das Mathura angriff, weil Kamsa von Krishna getötet worden war. Und so kommt mir dieser Vorfall, dieses Bild immer wieder in den Sinn und dieses Gefühl, Krishna auf dem Schoß zu haben und dass sowohl Krishna als auch Satyaki über diesen Trottel lachen. Trottel ist das Wort, das mir immer wieder in den Sinn kommt. Diesen Trottel Jarasandha, der verzweifelt nach Krishna sucht und ihn nicht finden kann. Dieses Bild von Krishna in den letzten Tagen hat mich dazu inspiriert, wieder mit Yoga anzufangen. Man beginnt plötzlich zu spüren, okay, du bist nicht dieser Körper. Wir müssen aus dieser hartnäckigen Vorstellung herauskommen, dass wir nur dieser Körper sind, dass wir vor 20, 50, 70 Jahren geboren wurden und dass wir nur die Existenz dieses eines Lebens fortsetzen. Was Swami uns immer wieder gesagt hat, ist, dass wir beständige, ewige Wesen sind, dass wir nicht an einen Ort gebunden sind, dass wir nicht an die Zeit gebunden sind. Wir sind nicht an die Geschichte gebunden, wir sind nicht an die Geografie gebunden. Diese Unendlichkeit ist es, die sich offenbart. Warum hat Swami das Satyaki-Element im Geist aktiviert? Warum beziehe ich meine Freiheit nur aus diesem einen Element? Warum nicht aus anderen Aspekten, anderen Wesen, Teilen meiner Existenz? Was hält mich davon ab, das zu tun? Was hält euch alle davon ab, das Bewusstsein anderer anzuzapfen, weil der Geist beharrlich ist? Der Geist sagt immer wieder, nein, du bist nur Satyajit, du bist nur Arvind, nicht wahr? Wir haben nur diese Erfahrung und das ist die einzig wahre Realität. Und genau das versucht Swami anzusprechen und genau das müssen wir transformieren, von dieser 100 zu einer Unendlichkeit, einer Sei-Unendlichkeit. Dieses Logo ist so schön. Wir sind nicht gebunden. Swami ist nicht an diese 100 Jahre gebunden. Wir sind nicht an unsere 30, 40, 50, 100, 50, 70 Jahre gebunden. Wir sind nicht daran gebunden. Ich glaube, das ist es, was er uns geben will. Er ist gekommen, um uns die Freiheit zu geben, und das möchte ich hier noch einmal betonen, was ich bereits in den Poconos Mountains betont habe. Lest die Ansprache vom 31. Mai 1991. Hört sie euch aufmerksam an, denn wenn er über den Hiranyagarbha spricht, nun den Hiranyagarbha, den wir gestern gesehen haben, der sich 1991 tatsächlich materialisiert hatte. Er ist das ewige Wesen, sagt er. Ich bin die Quelle aller Schöpfung. Ich bin die Quelle des Urknalls. Das ist der Meister. Und wir sollten ihn nicht auf 100 beschränken. Ich habe gestern mit jungen Erwachsenen gesprochen. Sie haben mich bis 10 Uhr abends ausgefragt. Sie hatten 1 Million Fragen. Ich habe den Austausch mit ihnen genossen und während wir diskutierten, kam diese Frage immer wieder auf und sie sagten, weißt du, es fehlt uns an Selbstvertrauen oder es gibt so viele Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen und wir haben das Gefühl, dass wir nicht den Mut haben, Dinge zu Ende zu bringen oder dass wir nicht die Fähigkeit dazu haben und so weiter. Alle Fähigkeiten, alle unendlichen Fähigkeiten der Welt liegen in unserer Reichweite. Es ist nur der Verstand, der sagt, okay, ich bin nur ein Absolvent oder ich habe nur diesen Bildungsabschluss, ich habe nur das, ich habe diese Einschränkung. Der Verstand setzt nur Grenzen, weil der Verstand nur Grenzen verstehen kann. Das Unbegrenzte kann vom Verstand nicht verstanden werden. Der Verstand muss zur Ruhe gebracht werden. Für mich war das Beste, was mir passiert ist, das Soham-Mantra. Und das ist die morgendliche Atemübung. Einfach nur dasitzen, den Sonnenaufgang beobachten, Sogar vom Hotelzimmer aus gibt es einen wunderschönen kalifornischen Sonnenaufgang, den ich hinter ein paar Bäume sehen kann. Und das erfüllt mich mit Glückseligkeit. Die Unendlichkeit, die Lücke zwischen den Zähnen, von der wir gesprochen haben, die leere Halle, das Loch nach dem Geburtstag, das kann nur durch die Freude oder die Glückseligkeit der Ewigkeit gefüllt werden, nicht wahr? Sonst nach 100 sagen wir wieder, was nun? Aber vor uns liegt die Ewigkeit, vor uns liegt eine grüne Wiese. Wir können erschaffen, wir können aus unserer Quelle erschaffen. Schaut euch diese Ansprache an, seht euch die Worte an, die Swami verwendet, 31. Mai 1991. Eine der kraftvollsten Reden, die Swami gehalten hat. Ich habe diesen Vortrag mindestens 100 Mal angehört. Ich habe mir das immer wieder angehört, weil mich das einfach gefesselt hat, weil mich diese Sache mit dem Hiranyagarbha gefesselt hat. Und er sagt, dass man vom Vairaya-Sutta ausgehen muss, was bedeutet, dass wir dieses physische Wesen sind. Wir sind nur diese 5 Elemente. Wir müssen darüber hinausgehen, zum Prana gelangen und sagen, dass wir nicht nur dieses Fleisch und Blut sind, sondern die Prana-Kraft geht noch weiter. Löst euch von der Prana-Kraft und sagt, dass ihr nur das Sakshibhuti, das Sakshibhutam seid. Das bedeutet, dass man nur der ewige Zeuge ist, nur der Zeuge, und wenn man diese Atemübung macht, wenn man sitzt und das tut, dann ist Omkaram nicht das Singen von 21 Omkas. Omkaram ist die Regulierung des Atems. Ich erinnere mich, dass ich in einer der Reden das Suprabhatam gesungen habe, so wie das Suprabhatam in Puttaparthi gesungen wird. Von dieser alten Dame, die es immer gesungen hat. Ishvaramba Sutta Sriman Purvasandhya Pravartate. Man kann bei diesem Tempo einschlafen, stimmt's? Am frühen Morgen. Und ich hatte das Suprabhatam in Puttaparthi nur einmal gehört. Wisst ihr wann? Nach 4 Uhr, nach diesem nächtlichen Drama um Ravanasura, nachdem Swami mir bis 5 Uhr friedlich die Geschichte von Ravanasura erzählt hatte. Dann sagte Swami schließlich: Okay, ich werde mich jetzt ausruhen. Um 5 Uhr ging Swami zu Bett und ich sagte: Swami, ich gehe zum Suprabhatam und komme wieder. Das war das einzige Mal, dass ich vom Chaturmandir aus in die falsche Richtung ging, zum Mandir ging, mich hinsetzte und dem Suprabhatam zuhörte. Und für mich ist diese Erinnerung wunderschön. Und liebe Brüder und Schwestern, ich glaube, die Euphorie von 100 kann nur noch um ein Vielfaches durch die Euphorie der Unendlichkeit gesteigert werden. Ich denke, das ist die Botschaft, über die wir alle nachdenken sollten. Jai Sai Ram, danke.